Indem wir endlich mal verstehen, dass Klimaschutz keine Sache ist für Luxuszeiten, sondern der Weg aus der Krise letztendlich auch. Also gerade wenn es der Wirtschaft schlecht geht, macht es ja Sinn, so wie wir es ja auch aktuell jetzt anschieben, dass wir Geld investieren in wichtige Zukunftsbereiche wie erneuerbare Energien, wie das Energiesparen, wie in Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft.
Willkommen zu dieser neuen Folge von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Heute geht es um Ökonomie und um Ökologie, also um Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Und darauf gibt es ja oft ganz verschiedene Reaktionen wie, ach, das ist überhaupt nicht miteinander vereinbar oder ist mir auch viel zu kompliziert. Wir glauben aber, dass weder das eine noch das andere stimmt und nähern uns daher dem Thema mit einer Expertin zum Thema, die ganz grundständig optimistisch ist und in verschiedenen Formaten Wirtschaftliches erklärt, nämlich Claudia Kempfert. Mit ihr sprechen wir darüber, wie Wirtschaft der Dreh- und Angelpunkt in der Erreichung der Klimaziele ist und warum kein Klimaschutz der Wirtschaft am meisten schadet. Und außerdem haben wir noch Benjamin Hornung eingeladen, der sich aus gewerkschaftlicher Perspektive dafür einsetzt, aus den Krisen unserer Zeit möglichst Chancen zu machen. Ja, hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Claudia, du bist Wirtschaftswissenschaftlerin und leitest am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt. Außerdem bist du Expertin für Klimaökonomie. Du kennst dich mit Zahlen, Daten, Technologien für eine zukunftsverträgliche Wirtschaft aus. Und vor allem versuchst du auch immer wieder, das der Allgemeinheit in verschiedenen Formaten näher zu bringen, unter anderem ja durch dein Buch, was du mit herausgegeben hast, Unlearn CO2 aus dem letzten Jahr, was ich auch sehr gerne verlinken werde. Was uns immer total interessiert, was wir von den Gästen gerne wissen wollen, wie kamen sie eigentlich zu dem Thema? Also wie kamst du zum Thema Klimakrise?
Ja, also ich bin ja vom Hause aus Volkswirtin, habe Volkswirtschaftslehre studiert und das schon in den 80er Jahren, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und habe da sehr früh begonnen, mich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen. Es gab 1991 den ersten sogenannten IPCC-Bericht, Intergovernmental Panel on Climate Change, also der Klimawissenschaften, die da sehr zusammenfassend konsensiert die Entwicklung des Klimawandels veröffentlicht haben. Und das hat mich fasziniert. Da bin ich bei hängen geblieben. Also ich wusste sofort, dass das Megathema wird der nächsten Jahrzehnte und so war es letztendlich auch. Hätte aber damals nie gedacht, dass wir so lange brauchen, um überhaupt mal was zu verändern. Ja. Aber bei dem Thema bin ich dann geblieben. Ich bin ja Forscherin und beschäftige mich oder habe damals sehr schwerpunktmäßig mich auch mit den Kosten des Klimawandels auseinandergesetzt und später dann sehr viel stärker auch der Fokus auf die Entwicklung durch Klimaschutz, also was wir tun können durch Energiewende, Verkehrswende und so weiter. Und die volkswirtschaftlichen Konsequenzen daraus. Und insofern bin ich bei diesem ganzen Thema Klimakrise jetzt oder beschäftige mich damit eben schon seit, oh Gott, über 30 Jahren mittlerweile, 35 Jahren und habe die große dankenswerte Aufgabe, ja auch das zu tun, was mir am meisten Spaß macht. Insofern bin ich schon sehr früh eben mit dieser Thematik oder habe mich seit Beginn eigentlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
Ja, und genau, du hast es schon erwähnt, ist ein bisschen schade, dass es notwendig ist, sich immer wieder noch damit auseinanderzusetzen, dass wir da nicht längst weiter sind. Wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann reden wir auch immer über Wirtschaftswachstum. Und du unterscheidest zwischen gutem und schlechtem Wachstum. Was soll denn wachsen und was vielleicht auch nicht?
Ja, wir sehen ja das ungebremste Wirtschaftswachstum, was wir heute haben, zulasten der zukünftigen Generationen geht. Wir schaden dem Planeten in ungeahnter Art und Weise. Also wir bräuchten eigentlich, wenn es allein beim Ressourcenverbrauch uns den anschauen, drei weitere Planeten in Reserve, den wir nicht haben. Das heißt, wir müssen wegkommen eben von diesem schädlichen Wirtschaftswachstum, was ausschließlich auf Ausbeutung des Planeten und zum Schaden des Planeten, aber letztendlich zum Schaden der gesamten Menschheit ausgerichtet ist. Und das bedeutet, dass die Bereiche schrumpfen müssen, die schädlich sind. Und das bedeutet in erster Linie der Verbrauch fossiler Energien, aber eben auch der verschwenderische Umgang mit Energie oder mit den Ressourcen insgesamt. Und deswegen muss der Bereich ganz sicher schrumpfen, also alles Schädliche muss schrumpfen. Das Gute muss wachsen, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung oder der Zugang zu sauberem Wasser, Ökoenergien und diese Dinge, die gut sind, eher für die Menschheit und auch für die Zukunft. Aber das Schlechte muss tatsächlich schrumpfen.
Ich erinnere mich, dass wir auch schon mal über ungebremstes Wachstum in einem ganz anderen Kontext gesprochen haben. In Folge 2 mit Claudia Treidel-Hoffmann, die auch ganz klar sagte, im Körper gibt es auch kein unbegrenztes Wachstum, außer bei Krebs. Ich finde, ja, das ist mal ganz schön, mit dieser Analogie zu sehen.
Das passt auch total auch auf die Menschheit letztendlich, die ja, wo wir auch kein unbegrenztes Wirtschaftswachstum haben können. Und die Krebsgeschwüre sind da ähnlich. Also sie schaden dem Körper, aber das unbegrenzte Wirtschaftswachstum schadet letztendlich auch der gesamten Menschheit. Und insofern passt das schon. Auch ohnehin passen viele Gesundheitsanalogien sehr gut, auch beim Klimathema, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es ja immer wärmer wird und dass der Gesundheit massiv schadet. Wenn wir einen Patienten haben, der über 40 Fieber hat, dann geht er in die Notaufnahme. Beim Patienten Erde sind wir soweit und da müsste mittlerweile auch auf die Notaufnahme und deswegen müssen wir da so dringend handeln.
Genau, und eine ganz dringende Handlungsmaßnahme oder ein ganz dringendes Handlungsfeld ist eben Wirtschaft. Was für Veränderungen bräuchte es denn in der Wirtschaft oder welche Möglichkeiten gibt es?
Ja, also es bedarf verschiedener Maßnahmen. Das erste ist natürlich, dass wir wegkommen müssen von fossiler Energien hin zu mehr Ökoenergien, aber auch das in effizienter Art und Weise, dass wir beispielsweise den Ökostrom, sobald er produziert wird, auch direkt nutzen, beispielsweise in der Elektromobilität oder auch in der Wärmepumpe. Wenn wir fossile Energien nutzen, verschwenden wir wahnsinnig viel Energie. Also ein Kraftwerk leitet einen Großteil seiner Energie ungenutzt in den Fluss ab oder auch bei Verbrennungsmotoren ist der Wirkungsgrad sehr gering. Also sobald wir Ökoenergien nutzen, sollten wir es nicht verschwenden, sondern effizient damit umgehen. Und dann kommen wir gleichzeitig in eine Welt, und die Energiewende ist ein gutes Beispiel dafür, wo es um Suffizienz geht, also um wirklich ein Sparen und ein Weniger. Denn wenn wir den Ökostrom direkt nutzen, können wir unseren Primärenergiebedarf, den wir heute haben, halbieren. Das heißt, das ist eine ganz klare Suffizienzstrategie. Wenn wir aber anfangen, zum Beispiel die Ökoenergien für die Produktion von E-Fuels zu verschwenden, dann bräuchten wir 5-mal bis 8-mal so viel Ökoenergien, als wenn wir die Ökoenergien direkt oder Ökostrom direkt nutzen würden im Elektromobil. Also daran erkennt man, eine Suffizienzstrategie ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es geht aber auch um Kreislaufwirtschaft, um Konsistenz, also dass wir eben die Wirtschaft viel, viel stärker, die Ressourcen, die wir dann nutzen, in eine Kreislaufführung umsetzen müssen, dass wir weniger Ressourcen brauchen, also weniger von all dem. Und das, was wir nutzen, in einer konsequenten Kreislaufführung, das heißt das Recycling, das Wiedernutzen sehr viel stärker in den Vordergrund rücken. Und wenn wir allein diese drei Prinzipien, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz konsequent umsetzen würden, wären wir schon sehr stark in einer sehr nachhaltigen Wirtschaftsweise, die uns auch tatsächlich gut tun würde und auf die wir uns auch wirklich einschwenken sollten.
Und du sagst, es braucht die Kombination aus allen dreien, Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Das ist ja eigentlich schon eine super Strategie. Welche Interessen hindern uns denn daran, das so umzusetzen?
Ja, also es gibt natürlich die vergangenen Geschäftsmodelle oder die Geschäftsmodelle, die heute funktionieren, sehr lange funktioniert haben über Jahrzehnte, die gerne wollen, dass alles so weiter fort besteht. Und das liegt einerseits an Lobby-Einfluss. Gerade die fossile Industrie möchte sehr gerne ihre fossilen Geschäftsmodelle möglichst lange konservieren und auch möglichst lange nutzen. Das ist sicherlich das eine. Das andere sind auch gewachsene Wirtschaftsstrukturen und auch die Rahmenbedingungen, die eben nicht schnell genug angepasst werden oder wo ohnehin die Politik sich sehr schwer tut, Rahmenbedingungen zu verändern in eine Richtung, die das verhindern. Da bräuchte es eben auch konsequente Klimaschutzpolitik. Es bräuchte auch eine Bepreisung von CO2 als ein Beispiel oder einfach auch das Recycling festschreiben, dass man sagt, wir wollen Recyclingquoten von 100%. Also es ist eine Kombination aus Standards und Vorgaben und auch vernünftigen ökonomischen Instrumenten, wie beispielsweise auch, dass man fossile Subventionen mal runterfährt. Also da ist eine lange Liste an Notwendigkeiten, aber die Interessenvertreter wissen es eben häufig auch sehr stark zu nutzen, die Einflüsse, die sie haben. Und wir auch aus der Vergangenheit heraus schon lange wissen, dass zum Beispiel Wirtschaftswachstum als Wohlfahrtsindikator überhaupt nicht taugt. Das wissen wir schon seit den 70er Jahren, haben irgendwie gefühlte Hunderte von alternativen Wohlfahrtsmaßen entwickelt, die wir alle aufgeschrieben haben, aber die wir häufig nicht nutzen. Es gibt zum Beispiel Umweltindikatoren oder Nachhaltigkeitsindikatoren, die wir problemlos umsetzen könnten und auch einen nachhaltigen Indikator für das wirklich unser Wohlergehen auch zeigen vor der Tagesschau anstelle von Börsenkursen, dass wir wirklich zeigen als Indikator, wie geht's uns, wie geht's der Menschheit, wie geht's letztendlich uns und damit auch der Wirtschaft, aber das in Kombination, denn die Wirtschaft ist ja nichts anderes als eine Gesellschaftsform und da gilt es, dass wir uns einfach auch verabschieden, aber die Lobbyinteressen sind sehr stark. Wir sind in den Narrativen in den 80er Jahren geprägt worden von die Wirtschaft muss funktionieren, das muss alles dominieren. Klimaschutz wird abgewertet als Störenfried, als etwas, was uns behindert. Dabei ist es genau umgekehrt. Klimaschutz ist nicht etwas für Luxuszeiten, sondern Klimaschutz ist die Grundlage für alles, damit wir überhaupt weiter fortbestehen und die Wirtschaft überhaupt weiter fortbestehen kann. Aber das wird sehr stark konnotiert eben als negativ. Und deswegen hindert es uns letztendlich in der Konsequenz, die Dinge zu tun, die ich gerade schon eingangs aufgezählt habe.
Total spannend. Du hast ganz viele Sachen angesprochen, die ich jetzt anknüpfen könnte. Ich will das Letzte auf jeden Fall jetzt direkt nochmal hervorheben. Dieses, es ist kein Entweder-Oder. Also ne, wir machen nicht entweder Wirtschaft oder Klimaschutz, das wird uns ja ganz häufig so vermittelt. So, nee, wir haben jetzt kein Geld für Klimaschutz, wir haben jetzt keine Zeit für Klimaschutz, weil der Wirtschaft geht es gerade so schlecht. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es uns allen schlecht. Und das passt ja auch wieder zu dem anderen, was du angesprochen hast. Wir messen halt unser Wohlergehen am Bruttoinlandsprodukt. Wie kommen wir da raus?
Ja, also einerseits, indem wir endlich mal verstehen, dass Klimaschutz keine Sache ist für Luxuszeiten, sondern der Weg aus der Krise letztendlich auch. Also gerade wenn es der Wirtschaft schlecht geht, macht es ja Sinn, so wie wir es ja auch aktuell jetzt anschieben, dass wir Geld investieren in wichtige Zukunftsbereiche wie erneuerbare Energien, wie das Energiesparen, wie in Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft, so viele Bereiche, in Infrastruktur, in Digitalisierung. Also in diese Bereiche muss ja sowieso hinein investiert werden und modernisiert werden. Und so kommen wir eben auch raus aus der Krise. Und Klimaschutz ist die Antwort darauf. Das ist so mal Schritt eins. Und Schritt zwei ist, dass wir auch wirklich ein Fundament legen, dass wir Nachhaltigkeit als einen Dauerindikator verstehen, dem wir ausweisen müssen, also wie geht es uns als Gesellschaft, wie geht es dem Planeten, wie geht es der Umwelt, wie geht es dem Klima, aber letztendlich, wie geht es uns in der Menschheit, aber auch in der Wirtschaft, um das zueinander denken. Und da gibt es so nationale Nachhaltigkeitsindizes oder auch ein Umweltsozialprodukt oder Klimasozialprodukt. Also viele Konzepte werden ohnehin schon angewendet und die auszuweisen, daran würden wir erkennen, dass wir in vielen Bereichen tief im roten Bereich sind, überhaupt nicht im grünen. Und das zum Beispiel uns permanent vorzuhalten, das würde schon mal ein Schritt Nummer eins sein. Also anstelle von Börsenkursen vor der Tagesschau eben diese Indikatoren zu zeigen, wäre mal ein erster wichtiger Schritt, damit jeder sieht, wo wir stehen. Nicht als Mahnung permanent, sondern dass wir wirklich da rauskommen. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass wir endlich auch sehen oder auch um uns orientieren, dass wir aus diesen Narrativen, aus diesen Erzählungen herauskommen, dass wir nicht nur Klimaschutz machen, wenn es uns gut geht, oder dass es ein parteipolitisches Thema ist, dass man irgendwie nur den Grünen zuordnet, sondern dass es ein parteiübergreifendes Thema ist, ein gesellschaftsübergreifendes Thema. Und viele Probleme, die wir heute haben, um nicht zu sagen fast alle, auch daher kommen, dass wir unzureichenden Klimaschutz machen. Von der Migration angefangen eben auch bis zu den wirtschaftlichen Einbußen, wo die Modernisierung fehlt, wo wir eben uns, wo es auch den Klimaschäden, die uns volkswirtschaftlich viel Geld kosten, die Umweltschäden, die viel Geld kosten, also wo es uns schlecht geht, weil wir unzureichend Umwelt- und Klimaschutz machen. Und da rauszukommen aus dieser Denkwelt ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja, das glaube ich auch. Dieses wirklich neue Erzählung, neue Narrative setzen, dass das einfach Priorität Nummer eins ist und ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr das zusammenhängt, aber auch wie sehr es einfach unsere Gesundheit psychisch und physisch beeinflusst. Und ich finde das total spannend, diesen Ansatz von Wirtschaftswachstum anders denken oder die Indizes, die du aufgeführt hast. Und da wäre ja auch die Chance, ein Stück weit mehr Care-Arbeit zum Beispiel deutlicher zu machen. Also dass es gar nicht nur um die Erwerbsarbeit geht und die Produktionskraft, die immer wieder dargestellt wird, sondern eben auch alles andere, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was auch ja für ein Wohlergehen von uns direkt führt, dass Care-Arbeit einfach unentgeltlich ganz viel geschieht.
Mhm, ganz genau. Also daran erkennt man ja auch, dass etwas nicht stimmt in unseren volkswirtschaftlichen Denkmodellen oder auch alleine in den Zählweisen, dass wir unentgeltliche Arbeit einfach so hinnehmen, ohne dass es monetarisiert wird, ohne dass es gezählt wird und auch der Wert dahinter gar nicht gemessen wird. Und das ließe sich ja auf ganz, ganz viele Bereiche auch ausweiten. Und volkswirtschaftlich kann man da leichte Abhilfe schaffen, indem man eben dieses ändert oder auch überhaupt Arbeitsmodelle auch verändert, um diese Entwicklungen, die wir brauchen, auch in der Zukunft und nicht nur in Bezug auf Care-Arbeit auch wirklich anzupassen und zu verändern und dass das auch zum gesellschaftlichen Wohlergehen letztendlich dazugehört. Und ich beschreibe es immer aus diesen Narrativen, aus diesem Wirtschaftsliberalismus heraus, aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kommend, immer nur die Wirtschaft an sich oder die Wirtschaft als das definieren, was große DAX-Unternehmen uns vorschreiben, wie die die Welt gerne hätten. Das ist nicht die Wirtschaft. Ja, auch Care-Arbeit ist die Wirtschaft oder gemeinnützige Unternehmen oder auch gemeinwohlorientierte Unternehmen, Sozialunternehmen. All das sind ja auch Wirtschaftsbereiche, die es genauso zu integrieren gilt, die aber auch dazugehören zu diesem nationalen Wohlfahrtsindikator. Da gehört all das mit rein. Und das ließe sich leicht ändern, indem wir einfach die Spielregeln etwas verändern, ohne dass wir überhaupt einen Schaden zuführen würden. Im Gegenteil, wenn es der Gesellschaft ja besser geht, ist es ja zugunsten aller. Und ich hoffe einfach, dass wir da in der Zukunft schlauer werden und die Erkenntnisse, die wir schon lange haben, das auch wirklich mal umsetzen.
Genau, du sprichst die Spielregeln an, hast auch vorhin schon gesagt, einige wenige, in der Regel fossile Firmen haben einfach ganz hohe Interessen und eine hohe Lobby. Und ganz häufig sind da ja Partikularinteressen, die total gegen das Interesse für die Allgemeinheit stehen. Und gleichzeitig haben wir tief diesen Glaubenssatz, der Markt regelt schon alles. Und ich finde, das wird nochmal deutlich, ich hebe es einfach aber auch nochmal hervor. Du hast so viele Möglichkeiten angesprochen, wie andere Regularien gesetzt werden können, weil natürlich der Markt ja nicht etwas Unreglementiertes ist, sondern es gibt ja auch jetzt schon ganz, ganz viele Regeln, die aber ja eher fossile Energien subventionieren, Autobahnausbau etc., Dienstwagen. Wir haben da ja auch ganz viele Hebel, das Positive zu fördern, statt weiter in das Negative.
Ja, ganz genau. Also als wenn der Markt jetzt so ein regelfreier Raum wäre, ja, dann würde ja gar nichts funktionieren. Also das ist ja ein großes Missverständnis. Also die Gesellschaft funktioniert ja genauso wie auch mit einer Straßenverkehrsordnung. Es gibt ein paar rote Ampeln, da weiß jeder, da muss man anhalten. Mhm. Und bei Grün kann ich gehen und so weiter. Also und um diese Spielregeln geht es letztendlich auch, wenn es um unser Wirtschaftsgeschehen geht. Weil das Wirtschaftsgeschehen ist nichts anderes als das, wie wir uns verabreden, wie bestimmte Märkte dann letztendlich funktionieren oder wir darin auch eine gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt dann erbringen. Ja. Und dieser Markt regelt alles. Das kommt ja aus so einem Laissez-faire-Ansatz, auch aus der Volkswirtschaftslehre heraus, wo es häufig darum geht, dass bestimmte Privilegien aufrechterhalten werden sollen oder Partikularinteressen und das Gemeinwohl hinten runterfällt oder eben nicht in der Gänze erfasst wird. Und das ist etwas, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und gerade im Zuge des Klimaschutzes wird ja deutlich, dass eben dieser Ansatz, der Markt regelt allein einfach alles, überhaupt nicht funktioniert, sondern wir Rahmenbedingungen brauchen. Du hattest schon einige jetzt angesprochen, die Subventionen fossiler Energien gehören dazu. Und dazu gehört eben auch das Dienstwagenprivileg oder auch die Dieselsteuererleichterung, dass wir Flugbenzin nicht ausreichend besteuern und die Bahn aber voll besteuern. Also viele Fehlentwicklungen, die überhaupt gar keinen Sinn machen, wo wir aber ran könnten. Oder auch dieses 9-Euro-Ticket, wo wir gesehen haben, dass es gut funktioniert, weil es vor allen Dingen auch zu sozialer Gerechtigkeit führt oder mehr sozialer Gerechtigkeit. Und diese ganzen Zusammenhänge, die werden eben häufig ausgeblendet. Und die Privilegien, die einige wenige, insbesondere fossil gewachsene Strukturen haben, Da muss rangegangen werden, aber diejenigen, die die Genussnießer sind von diesen Privilegien, haben ein großes Interesse, dass sich da nichts ändert. Und das erleben wir, dieses Tauziehen, immer wieder. Aber wir kennen das auch vom Rauchverbot. Da haben wir ja auch 40 Jahre diskutiert, wo wir immer wieder Studien rauf und runter, die Gesundheit, wissen wir, dass es durch Rauchen geschadet wird. Aber wie viele Studien gab es da über Jahrzehnte, die dargelegt haben, ja, Rauchen ist gesund oder eine Zigarette mal hier und da, ist doch alles wunderbar. Und irgendwie auch dieses ganze Spiel mit den Medien, dass da irgendwie angeblich Experten ausgebildet werden, die dann da behaupten, Rauchen ist gesundheitsfreundlich. Also daran erkennt man ja auch, wie lange es gedauert hat, bis wir am Ende bei diesem Rauchverbot waren, wo es aber fast heute ja auch gerade für Jüngere undenkbar ist. Also wir haben in den 80er Jahren in Restaurants gesessen, wo wir zugeraucht wurden. Also die Kleidung hat gerochen, man hatte hinterher schlechte Atemwege und fühlte sich ohnehin krank, wenn man irgendwie aus dem Restaurant kam. Und heute undenkbar, oder auch in Zügen gab es, gab Zugabteile, wo Rauchen in Flugzeugen und so, überall. Ja. Und heute undenkbar, wo wir merken, es geht uns allen doch so viel besser. Und ähnlich wird es mit Klimaschutz auch sein. Uns fehlen aber die positiven Erzählungen dahinter, sondern nur das Totschlagargument Arbeitsplätze. Es war ja damals auch so, die Tabakindustrie ist ja immer noch da. Also angeblich hätten die ja gar nicht überleben dürfen, nach deren Erzählung. Aber insofern geht es auch weiter, auch in einer Welt, wo es uns allen einfach besser geht. Siehe zum Beispiel, wenn man jetzt in Paris den Straßenverkehr runterfährt, wie viel besser es den Leuten geht. Ohnehin die Städte, wenn man sie emissionsfrei macht, lärmbefreiter, es eben für die Gesundheit aller Menschen am Ende sehr viel besser ist. Und darum muss es ja auch gehen. Also insofern dieser freie Markt, der angeblich alles darf, das ist nirgendwo so möglich. Also es gibt Regeln, an die wir uns alle halten, und das zu Recht. Und genauso funktioniert ein Markt auch.
Paris hat auch Katja Diehl als Beispiel angesprochen. So. Ja. Und das passt auch total gut. Ich will mit dir nochmal über Wohlstand sprechen, weil Wohlstand sehen wir ganz viel als dieses Finanzielle. Ne, so, wenn ich irgendwie ein gutes Gehalt habe, wenn ich Vermögen habe, habe ich Wohlstand. Und es gibt aber ja darüber so viel hinaus. Du hattest auch das Soziale vorhin angesprochen oder einfach diese Effekte, die wir haben, die positiven Effekte auch auf Gesundheit. Was haben wir denn alles eigentlich zu gewinnen?
Ja, also wir wissen ja schon lange, dass Wohlstand nicht nur in monetären Einheiten gemessen wird. Also das soziale Umfeld, die Gesundheit natürlich, das Glücksempfinden hat so viele unterschiedliche, vielschichtige Bereiche. Natürlich ist das Monetäre auch ein Fundament, aber eben nicht alles. Also jemand, der sehr reich ist, kann sehr unglücklich sein und auch es gar nicht als Wohlstand empfinden, was er hat. Oder sie hat. Also insofern, da gibt es eben Glücksindikatoren, die sehr viel über das hinausgehen. Und so ist es mit der Volkswirtschaft insgesamt ja auch. Also es muss um politische Stabilität gehen. Soziale Stabilität wird natürlich auch durch mehr soziale Gleichheit hervorgerufen. Also je ungleicher eine Gesellschaft wird, desto eher gibt es Unruhen und Einfallstore für Populisten, so wie wir es im Moment ja auch merken, dass diejenigen sehr leichte Spiel haben, die mit sehr einfachen Antworten daherkommen, aber nicht zum Wohle aller, sondern zum Wohle einiger weniger, denen es dann immer besser gehen soll, wie man es in den USA derzeit ja auch sieht. Und die Demokratie an sich gefährdet ist in dem Moment, wo wir es aufs Spiel setzen und den Wohlstand irgendwie nur messen an einigen wenigen, die immer reicher werden, die dann sich alles kaufen können, sogar dann einen Platz am Kabinettstisch oder sogar eben alles Mögliche dann machen, an Schandtaten können, die wir eigentlich vermeiden sollten. Also insofern eine stabile Gesellschaft basiert auf Demokratie, auf Wissen, auf Gesundheit, auf sozial mehr Gerechtigkeit. Und all diese Komponenten spielen eine ganz, ganz große Rolle dann letztendlich auch für den Wohlstand einer gesamten Gesellschaft.
Ja, und die Orientierung eher an den Schwächsten einer Gesellschaft, ne, weil davon alle eigentlich profitieren und nicht an den wenigen besonders reichen, mächtigen.
Ja, wenn man fragt, welche Länder sind glücklich, ist Finnland ist glücklich, weil die sich so viel kümmern um die Menschen in der Gesellschaft, weil sie schaffen, mehr soziale Gerechtigkeit walten zu lassen, weil die Bildung gut ist, die Demokratie gefestigt ist. Oder auch in Skandinavien, das sind eben die Erfolgskriterien für Wohlstand, und
Ja.
an denen sollte man sich messen.
Ja, und wir merken es ja auch an uns selber, was uns ja auch gut tut, ist Zeit zu haben, ne? Ich finde, Zeitwohlstand ist auch was ganz Besonderes.
Stimmt, ja.
Genügend Zeit zu haben für sich, für seine Interessen, für das soziale Miteinander oder auch irgendwie eine intakte Natur. Auch als Stück weit Wohlstand zu begreifen. Wir wissen,
Ja.
Zugang zu Grünflächen macht auf jeden Fall sehr viel glücklicher. Und das nehmen wir uns ja auch alles mit den
Ja,
voranschreitenden
genau.
Krisen.
Ganz genau. Je verschmutzter alles ist und mehr wir auch den Planeten belasten, desto schwieriger wird es ja ohnehin für uns
Ja.
Menschen, ein Überleben zu sichern. Und das gehört ganz sicher zum Wohlstand dazu. Genauso auch wie Zeit oder eben auch der Umgang mit unserem gesamten Leben. Also Zeit ist ja nur ein Faktor, der eben auch dadurch geregelt wird. Und wie wir dort eben auch Wohlstand erarbeiten können oder durch das Zusammenwirken von Arbeit, Sozialem und Freizeit im weitesten Sinne. Also das Wort an sich ist ja auch schon problematisch, so, aber letztendlich in der Kombination mit all den Bedürfnissen, die wir haben, darum muss es letztendlich
Ja.
gehen.
Mal noch eine etwas provokante Frage. Du bezeichnest dich ja selber als Optimistin, was ich voll nachvollziehen kann, durchaus auch. Aber sind wir als Menschheit vielleicht nicht manchmal auch zu optimistisch? Also kann es nicht auch eine Hürde sein, dass wir so viel Zuversicht haben, eine Hürde, wirklich ins Handeln zu kommen?
Es ist genau umgekehrt, denn wenn wir zu pessimistisch werden oder zu lethargisch, handeln wir nicht mehr. Das wissen wir aus den Studien. Dann fallen wir in Lethargie oder in Depression und das lässt uns erstarren. Aber Optimismus heißt letztendlich, und deswegen, ich bin grundoptimistisch, aber ich hoffe, dass das viele auch sind, dass wir ins Handeln kommen, egal was wir tun, wo wir was machen können, bitte handeln. Da ist die Depression immer oder die Angst kein guter Treiber, sondern der Optimismus schon eher, aber nicht heraus, dass wir einfach die Nöte oder die ganzen Probleme, die wir haben, wegdiskutieren oder ignorieren. Das sollten wir nicht tun, sondern offen sein für die Probleme, die wir haben. Aber sie angehen und auch gemeinschaftlich damit umgehen. Also gerade beim Thema Klimawandel, dass man sich Gleichgesinnte sucht, egal wo, im Unternehmen, im Verein, egal wo, dass man Wege findet, gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten oder durch die Entscheidungen, die ich täglich treffe, auch Veränderungen kann herbeiführen. Und je mehr ich davon begeistern kann, desto besser. Und ich weiß, viele können das alles nicht mehr hören und die Krisen nehmen im Moment ja zu. Aber das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in so eine kollektive gesellschaftliche Depression verfallen und eine Lethargie und Angststarre, aus der wir dann letztendlich nicht mehr rauskommen. Also insofern werbe ich sehr stark dafür, die Probleme zwar zu sehen, aber Wege daraus zu finden. Und das können ganz kleine Entscheidungen sein oder auch im sozialen Umfeld, die uns dann helfen.
Ja, die Lösungen auch zu sehen. Und damit
Genau.
komme ich auch zur letzten Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Welche Vision motiviert dich vielleicht auch in deinem Handeln?
Ja, also ich wünsche mir, dass wir rauskommen aus der Klimakrise. Das ist der dringendste Wunsch, der die Antwort ist auf alle Probleme letztendlich, die wir haben, von Migration bis Naturzerstörung und so weiter. Also wegkommen von fossilen Energien, dass wir uns befreien, auch aus den fossilen Würgegriffen, die geopolitisch ja auch weltweit da sind, sondern dass wir wirklich Lösungen entwickeln, auch gemeinschaftlich hinkommen zu mehr erneuerbaren Energien, zu sauberen Flüssen, zu Naturschutz, zu Gesundheit im weitesten Sinne. Das wäre der größte Wunsch, dass wir die Klimakrise zwar nicht aufhalten können, denn sie findet statt, auch die nächsten Jahrzehnte, aber dass wir sie zumindest etwas eindämmen könnten. Das wäre großartig für die zukünftigen Generationen vor allen Dingen.
Ganz vielen Dank. Wer mehr von dir hören will, kann das ja auch in deinem eigenen Podcast nochmal tun, Kempferts Klima-Podcast. Da
Ja,
sprichst du alle
gerne.
2 Wochen über all die Themen, die wir ja heute auch nur in Kürze angerissen haben und vor allem auch über das, was ganz aktuell einfach an Klimapolitik auch passiert. Es war extrem bereichernd. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch und wünsche allen einen schönen Tag.
Nun schauen wir uns das Ganze noch in der Praxis an, denn es gibt sie ja schon, die Beispiele, wie es gelingen kann. Das sind keine Utopien. Oder auch anders gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt.
Ja, wir haben jetzt noch jemanden zu Besuch, der sich aus gewerkschaftlicher Perspektive mit Wirtschaft beschäftigt. Benjamin Hornung sitzt hier mit uns. Du bist bei der IG Metall und arbeitest da als Bildungsreferent. Was machst du denn eigentlich genau bei der IG Metall?
Ja, wunderschönen guten Tag. Bei der IG Metall selbst bin ich in einem Bildungszentrum. Wir haben 7 Bildungszentren innerhalb der IG Metall und wir haben das kleinste, sind da im Dreiländereck in Beverungen verortet, kommen traditionell eher so aus der Holzbranche. 1998 sind wir dann in die große IG Metall einverleibt worden und haben jetzt sozusagen im Schwerpunkt Holzbranche mit vor Ort. Sind aber natürlich, wir bedienen natürlich alle Branchen, die der IG Metall, Metall- und Elektroindustrie, das Handwerk, als eine vielfältige Organisation mit vielen Branchen. Und dort mache ich da vor allem gesellschaftspolitische Seminare zum Themenbereich sozial-ökologische Transformation, aber natürlich auch mit dem Schwerpunkt Respekt und Antirassismus und darüber hinaus auch noch Fachseminare für unsere Betriebsräte zum Thema Wirtschaftsausschuss, Betriebswirtschaft. Das sind so meine Schwerpunkte, die ich im Bildungszentrum abdecke. Natürlich habe ich noch ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen um mich herum, damit das alles reibungslos abläuft und natürlich noch mehr Themen abgedeckt werden.
Und kannst du sagen, wann das für dich ein Thema wurde? Also wie kamen Klima- und Umweltthemen mit in deine Arbeit dazu?
Tatsächlich würde ich den Startpunkt im Studium sehen, dass ich mich da theoretisch mit beschäftigt habe, aber in der Praxis habe ich erst davon gezehrt, von der Theorie natürlich, aber in der Praxis bin ich dann in der Geschäftsstelle Schweinfurt, wo ich tätig war als Projektsekretär, auf den Klaus Mertens, einen betrieblichen Kollegen, gestoßen und wir konnten vor Ort mit der Geschäftsstelle zusammen und betrieblichen Kollegen den Gedankengang weiter verfolgen. Naja, Zulieferindustrie in der Stadt Schweinfurt, das heißt ganz stark auf Automobilindustrie ausgerichtet und einfach mal in 10 Jahre Zukunft geblickt. Wie schaut es dann da aus mit den Arbeitsplätzen am Standort, wenn kein Öl, Peak Everything eingetreten ist? Und die wollten schon heute dann anfangen, für morgen kluge Gedanken zu entwerfen und haben da angefangen, mit der Stadt zusammen, mit den Betrieben zusammen, mit den Interessensvertretern zu überlegen, wie kann eine klimafreundlichere Stadt ausschauen. Aber auch natürlich, wie kommen wir zum Betrieb, wie sind die Arbeitswege. Und haben da auch die ersten Erfahrungen mit dem Bund Naturschutz gemacht zum Beispiel. Und da sind wir auch vor Ort in eine Kooperation eingetreten, aber auch auf der bezirklichen, Bezirk Bayern ist es dann, Ebene, gab es dann auch Kooperationen. Und so bin ich immer tiefer und weiter in diese Klimabewegung und die Thematik hineingerutscht.
Was ist denn die Rolle von Gewerkschaften für gesellschaftliche Veränderungen?
Das ist eine kleine Frage mit großen Auswirkungen. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht so groß sieht, wie man ist. De facto ist aber Gewerkschaftsbewegung, der DGB mit seinen machtvollen Mitgliedsgewerkschaften, die IG Metall mit 2,1 Millionen Mitgliedern ungefähr, eine Bastion. Und die Suchbewegung ist natürlich zu gucken, wie schafft man das in den demokratischen Räumen, die Stimme der Belegschaften auch aktiv Gehör zu verschaffen. Das heißt, es geht darum, sozusagen Bollwerk für gute Arbeit zu sein, aber auch die Suchbewegung, was ist denn gutes Leben? Weil gute Arbeit kann auch nur entstehen, wenn es einen Planeten gibt, der Ressourcen hergibt und nicht bis zum Ende ausgebeutet worden ist. Von daher hat gewerkschaftliche Bewegung aus meiner Sicht auch immer diese zwei Perspektiven in sich zu gucken, aktiv im Betrieb Arbeit zu gestalten und zu verbessern. Aber das ist nicht losgelöst vom politischen Raum, bedeutet für mich, wir müssen natürlich auch in die Politik einwirken und unsere Vorstellungen von Wirtschaft, von wie wollen wir wohnen, aktiv und laut zu artikulieren, um eine Stimme zu sein für die Mehrheit der Bevölkerung. Wir sind circa 90% der abhängig Beschäftigten sind Lohntätige.
Ja, und damit sind wir dann jetzt schon wieder zurück an der Verknüpfung zu Klima und Umwelt. Die IG Metall ist ja auch besonders groß, vertritt auch Bereiche der Wirtschaft, die groß sind einerseits, die aber auch viel Veränderungsbedarf vielleicht haben. Also wo wir, wenn wir uns mögliche Wege zur Klimaverträglichkeit anschauen, sehen, dass viel Umstellungsbedarf, Metall, Elektroindustrie, da ist die Autoindustrie natürlich dabei. Wir haben im Gespräch mit Claudia ja schon gehört, dass kein Klimaschutz wirtschaftsschädlich ist, also dass wir unbedingt Klimaschutz und Anpassung brauchen, um Wirtschaft am Laufen zu halten. Wie siehst du das aus IG Metall-Perspektive?
Naja, sozial-ökologische Transformation grundsätzlich ist für mich kein technischer Umbauplan, den man einfach über die Gesellschaft stülpt und dann linear abarbeitet, sondern es ist ein kultureller und politischer Prozess. Das bedeutet für mich, dass wir da, und das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit, weil ich glaube, wir leben im Moment in so einer Zwischenzeit, wo das Alte stirbt, das Neue noch nicht geboren ist. Und wir brauchen da an dieser Orientierungslosigkeit Sicherheit und Perspektive. Und sozialökologische Transformation ist für mich sozusagen das Bestehende, das in Frage gestellt wird. Und wir dringend Raum und Zeit brauchen, um zu verstehen, was da passiert und Neues kennenzulernen und auch selbst zu erlernen. Das heißt, wir müssen es ein bisschen aushalten, dass es da mehrere Antworten gibt, ohne zu wissen, was die gute Antwort oder eine gute, weil es wird nicht die eine Antwort sein. Ja. Und ich vergleiche es gerne mit dem Bild so ein bisschen mit Raupe und Schmetterling. Die Raupe, die sich verpuppt, ist die alte Welt und das sind auch noch immer wichtige bestehende Faktoren und der Schmetterling ist die neue Welt. Und in der neuen Welt lernen wir das Fliegen und das hat die Raupe noch nicht gekonnt. Das heißt, das ist anstrengend, wir verlassen den Boden, das ist Unsicherheit, aber es bringt neue Perspektive, weil wir die Welt von oben sehen plötzlich. Das heißt, wir kriegen auch neue Möglichkeiten. Und das Schöne ist, ein Schmetterling kann auch wieder zurück auf den Boden. Und der Boden ist für mich das Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel. Also machtvolle Perspektiven, die wir als Gewerkschaften unter anderem auch in Gesetze umtransformiert haben. Und das gibt Sicherheit. Das bleibt auch in der neuen Welt bestehen. Und da sind für mich die Brücken. Und das ist auch wichtig, unseren Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder zu vermitteln, dass es nicht losgelöst passiert, dass das eben nicht mit einem Fingerschnips passiert, sondern dass wir auch da aktiv uns einmischen müssen.
Du hast gesagt, wir brauchen Perspektive. Wie kommen wir denn dahin, ins Fliegen zu starten und fliegen zu lernen? Also wie gewinnen wir Perspektive? Ist ja ein Riesenprojekt. Wie fängt es an?
Tatsächlich wahrscheinlich schon im Betrieb, im Pausenraum, in den Gesprächen darüber, welches Narrativ wird da geprägt. Im Moment haben wir leider die Herausforderung, dass das auch eher von rechtspopulistischen Momenten durchzogen ist, was in einer sozialökologischen Transformation das Leben nicht leichter macht. Aber ich glaube, dass der Betrieb ein Ort ist, wo es darum geht, aktiv die Mitbestimmung, das heißt auch das Mitspracherecht, die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Belegschaft einzubringen und auch die Ideen und Wünschen und Erwartungen der Belegschaft mit hineinzuwerfen. Das bedeutet, alternative Möglichkeiten schon da im Prozess aufzuzeigen, wo eventuell das Management nur eine profitmaximierte Lösung hat. Das ist leider ein verengter Blick auf eine komplexe Welt, wenn ich das nur unter den Stellschrauben der Profitmaximierung oder des Umsatzes versuche zu regulieren. Das heißt, wir haben da ganz viele tolle Menschen, die aktiv sind, die auch Lust haben, weiter zu arbeiten und die sich bewusst sind, dass es einen Wandel gibt. Nur die Art und Weise, wie der Wandel geschieht, wie sie mitgenommen werden, das fehlt ihnen vielleicht. Das ist eine These.
Wie nimmst du denn die Stimmung da innerhalb der IG Metall wahr? Also wenn wir jetzt sozusagen nach innen in die Gewerkschaft schauen, man kann ja auch denken, zum Beispiel Menschen spüren die Belastung dadurch, dass sie auch vielleicht an Sachen mitarbeiten, die eigentlich nicht ihren Werten entsprechen. Darüber haben wir in der dritten Episode schon mal gesprochen, dass das auch zu psychischer Belastung zum Beispiel führen kann. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sehr gern an dem festhalten wollen, was gerade das Normal ist. Du hast ja schon gerade gesagt, die Veränderung kommt und die Frage ist so ein bisschen, wie gestalten wir sie? Wie nimmst du da die Stimmung innerhalb der IG Metall wahr?
Dadurch, dass wir auch ein Bild der Gesellschaft sind, findest du da jedes Stimmungsbild grundsätzlicher Art und Weise. Ich bin, glaube ich, kein Fan der Polarisierungsthese. Ich glaube, wir sind in einer aufgeheizten Zeit, in der Tat. Ich glaube aber, dass das über Triggerpunkte, die Stefan Mau in seinem Buch herausgearbeitet hat, eben medial und auch über Politikerinnen und Politiker größer gemacht wird, als es ist. Weil wenn ich im Betrieb unterwegs bin, da hauen sich die Leute jetzt nicht mit Brechstangen die Köpfe ein, um ihre Meinung durchzusetzen. Aber es ist härter geworden und der Wind ist auch härter geworden. Die Töne waren schon rau und sind noch rauer geworden. Und natürlich hat das alles mit Unsicherheit zu tun, mit Ängsten, mit Gefahren von Statusverlust, ob er real oder unreal ist, beiseite gestellt. Aber es ist mit Unsicherheiten verbunden und das löst natürlich Stress aus. Und wenn man überlegt, wie lange jetzt sozusagen auch schon, also wenn man immer wieder Hiobsbotschaften hört, wir kommen aus einer Krise, also wenn man sozusagen sich diese Krisenmomente mal anschaut, die schon als Dauerbelastung vorhanden sind seit 2008, die Wirtschaftskrise. Das heißt, da ist es schwierig zu gucken, wo ist denn noch Hoffnung in diesem kleinen Moment? Und ich glaube, das ist aber unser Pfund, den wir reinbringen, weil unsere Betriebsräte sind auf Dauer gewählt. Das heißt, wir werden alle 4 Jahre, nächstes Jahr sind wieder Wahlen. Ein Management geht ungefähr alle 2 Jahre. Das heißt, unsere Betriebsräte sind noch ein Fundament, wo sozusagen ein bisschen Sicherheit und auch Gewährleistung ist, dass da was vorwärts geht und auch noch ein gesicherter Bestand bleibt in einer unbeständigen Welt, vielleicht so ausgedrückt. Und ich glaube, dass wir da Sorgen und Ängsten auch ernst nehmen müssen und das auch in Politik transformieren müssen und da auch versuchen, Sicherheit zu bieten, wo es möglich ist. Wir haben da leider eingeschränkte Rechte. Das Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsrecht ist hervorragend. Aber zum Beispiel auch die Frage der unternehmerischen Strategie zu beeinflussen, ist möglich. Aber Mitbestimmung haben wir da nicht. Und ich glaube, wenn wir solche Stellschrauben auch benutzen oder stärker ausbauen könnten, könnten wir unsere Leute auch mit mehr Sicherheit und mehr Orientierung, wohin die Reise geht, ausstatten.
Du bist ja ziemlich nah dran in eurer Bildungsarbeit, vermute ich, an diesen Diskursen und an der Vielfalt der Perspektiven, die es innerhalb von der Gewerkschaft gibt. Gibt es Sachen, die du daraus gelernt hast, die man auch übertragen kann auf den gesamtgesellschaftlichen Diskurs? Also was können wir aus dem Gewerkschaftsdiskursen fürs größere Ganze vielleicht lernen?
Dass es Zeit braucht, um sich kluge Gedanken zu machen, dass wir Beteiligung brauchen. Das heißt, wer eine Transformation haben möchte, in der alle Menschen mitgenommen werden, in Zeiten, wo Angst herrscht, ist es, glaube ich, grundsätzlich wichtig, Sicherheit zu schaffen. Und Sicherheit schafft man vielleicht durch Beteiligung. Und Beteiligung bedeutet, dass ich Macht teilen muss. Das heißt, dass wir uns da auch aktiv mit den Menschen, also Räume schaffen im Betrieb, aber auch gerne darüber hinaus, wo es darum geht, wie tauschen wir uns darüber aus, demokratisch zu planen, demokratisch zu gestalten. Das heißt, darüber eine radikale Zuversicht für die Zukunft zu erarbeiten. Das heißt, es braucht, und das ist, glaube ich, die Stärke der Gewerkschaft, Räume, wo sich Menschen verschiedener Klassen, Milieus, Schichten wieder zusammen hinsetzen und aktiv miteinander reden.
Du beschreibst ganz viele Sachen aus der Perspektive, wie schaffen wir von unten etwas in die Gesellschaft zu bringen. Es ist ja auch deiner Rolle entsprechend ganz logisch, so darüber nachzudenken. Mit Claudia hatten wir darüber gesprochen, was es auch für Steuerung von oben braucht. Welche Steuerung würdest du dir denn wünschen? Also was würde aus deiner Sicht eure Branchen unterstützen, sich klimaresilient aufzustellen, sich also Räume für Diskurse zu haben und so weiter, alles, was du gerade beschrieben hast?
Ich würde tatsächlich da nochmal ansetzen, was ich gerade auch gesagt habe im Sinne, wir brauchen eine Wirtschaft, die nicht fragt, was bringt Profit, sondern was stärkt das Leben. Das heißt, wie kriegen wir da die Stimme der abhängigen Beschäftigten stärker mit hinein? Was schafft denn überhaupt Sicherheit? Das heißt, die Frage und die Suchbewegung aus meiner Sichtweise ist, wir brauchen einen starken Sozialstaat. Das heißt, wir müssen sozusagen den Nährboden, was gerade eben von Rechtspopulisten genutzt wird, wegziehen. Und das schafft man über materielle Sicherheiten. Und ich glaube, da kann man ansetzen. Und ich glaube auch, dass sozusagen auch da die Perspektive an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger es nur gelingen kann, wenn beteiligt wird. Und Beteiligung bedeutet da auch weiter Macht abzugeben. Und ich glaube, da kommen sie nicht dran vorbei. Und wir werden das weiter einfordern an allen möglichen Punkten und Stellen. Wir brauchen Demokratieräume und das ist ja auch eine prominente Forderung der IG Metall, unter anderem vom letzten Gewerkschaftstag auch zu gucken, wirklich Räume des Zusammenhalts wieder zu schaffen und das auch im Betrieb und darüber hinaus, weil wir uns da Gedanken machen müssen, wie soll denn unsere Gesellschaft zukünftig ausschauen. Das können wir nicht irgendwie mal in 5 Minuten Kaffeepause oder in einer Woche Seminar beim Benny machen, sondern wir müssen das strukturiert und gezielt. Wir müssen meine Kolleginnen und Kollegen müssen sich mit Leuten wie euch unterhalten und auseinandersetzen und in Kontakt kommen, weil wir haben so viele kluge Köpfe überall in dieser Gesellschaft und wir nutzen sie nicht, weil wir sie nur aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive anschauen und da als Kennziffern wahrnehmen und das ist mir zu wenig, weil das ist nicht die Kompetenz, die der Mensch in sich trägt.
Ja, damit hast du eigentlich auch schon meine letzte Frage beantwortet. Wir stellen nämlich gerne immer noch die Frage, was Leute sich für die Zukunft wünschen. Ich glaube, du hast deinen Wunsch für die Zukunft aus Gewerkschaftsperspektive gerade schon gesagt. Oder willst du noch was hinzufügen?
Ich möchte einfach nur noch mal an die radikale Zuversicht als Zukunftskraft appellieren, die wir alle brauchen in dieser komplexen, wilden Zeit.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, Benjamin, dass du zu Besuch warst und für die mutmachenden Worte, um im Gespräch zu bleiben.
Danke euch.
Hanna, ich habe euer Gespräch die ganze Zeit zugehört und fand es total spannend, wie schön, dass es irgendwie in allen Branchen Menschen gibt, die sich einsetzen. Also ich merke immer, das gibt mir total Hoffnung.
Das war ja auch ein zentrales Motiv von Benjamin, zu sagen, wir brauchen Austausch mit verschiedenen Gruppen. Und dann kann diese Hoffnung immer weitergetragen werden, wäre meine Hoffnung.
Mir ist eine Situation oder mir ist etwas in den Kopf gekommen, was ich irgendwann mal in der Doku gesehen habe über einen Mitarbeiter einer Automobilfirma. Ich weiß noch, dass mir das so voll im Kopf geblieben ist, weil natürlich total deutlich wurde, welche Angst er hatte, seinen Job zu verlieren. In dem Kontext wurde die Doku halt auch gedreht. Aber es war auch klar, dass es ihm eigentlich überhaupt nicht darum ging, jetzt weiter Autos zu bauen. Und er sagte, er könnte natürlich genauso gut auch Straßenbahnen bauen. Und da habe ich irgendwie drüber nachgedacht und ich merke, dass wir irgendwie immer die falschen Geschichten auch erzählen. Das wird so groß geframed wie, es gehen zigtausend Jobs verloren, wenn wir nicht in die Automobilindustrie investieren. Und dann wird auf Einzelschicksale hingewiesen und es ist eine ganz hoch emotional aufgeladene Debatte und es werden Ängste geschürt. Anstatt hinzuschauen und zu sagen, ja, welche Geschichten können wir noch erzählen? Es müssen nicht unbedingt Autos gebaut werden, es können eben auch Straßenbahnen oder was auch immer gebaut werden. Und warum versuchen wir nicht irgendwie mehr in die Lösungen zu schauen? Warum sehen wir immer nur die eine Seite der Medaille, die irgendwie alles Negative hervorhebt, anstatt zu sehen, okay, jede Situation kann auch eine Chance sein für was Besseres. Und ja, dieses Storytelling, das hat mich irgendwie im Nachhinein ein bisschen beschäftigt. Und ich frage mich, wie kriegen wir diese Geschichten des Gelingens von die visionsorientiert, die lösungsorientiert sind, irgendwie mehr nach vorne.
Interessanterweise sagt Katja Diehl ganz Ähnliches. Sie hat ja auch viele Gespräche geführt, also auch ähnlich wie das, was du gerade erzählt hast aus dem Transportsektor, also aus der Automobilindustrie. Ich glaube, das trifft aber eigentlich auf ganz viele Bereiche der Wirtschaft zu. Und wir brauchen ja auch einiges an Technologie, um zu einer klimaneutralen Wirtschaft und einer Gesellschaft zu kommen, die mit den planetaren Belastungsgrenzen in Einklang leben kann. Und da ist, glaube ich, eigentlich auch viel Potenzial für gemeinsam daran arbeiten und auch für sinnstiftende Arbeitsplätze.
Ja, und genau dieses Sinnstiftende und aber auch das sozial Gerechte. Ne? Das ist mir jetzt nochmal bei Benjamin auch nochmal so sehr in den Fokus gerückt. Transformation muss eben auch sozial gerecht ablaufen. Wir haben das ja versucht in Episode 3 schon mal ja mehr darzustellen, was das eigentlich bedeutet. Und da merke ich immer wieder, da braucht es eine andere Kommunikation und tatsächlich aber ja auch andere Lösungen, auch andere Rahmenbedingungen, die mehr noch in den Fokus nehmen, wie können wir weg von Profit im Sinne von die Schere wird immer größer, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Wie kommen wir hin zu einer Wirtschaft, die einfach soziale Faktoren mit oder mehr mit berücksichtigen oder vor allem berücksichtigen. Und Benjamin hatte das irgendwie auch so schön ausgedrückt zu sagen, statt nach Profit zu fragen, brauchen wir eine Wirtschaft, die danach fragt, was stärkt das Leben.
Und wichtig fand ich auch, wie viel beide betont haben, im Gespräch zu sein, was dann auch eigentlich über das Thema Wirtschaft und Gesundheit und Klima und Umwelt hinaus noch in ganz viele andere Bereiche reinwirkt. Also wir sprechen ja auch häufig von ungewöhnlichen, neuen, wirren Allianzen. Also wie kommen wir mit Leuten ins Gespräch, mit denen wir noch nicht im Gespräch sind? Wie vereinigen wir auch Kräfte und tun uns zusammen, anstatt gegeneinander zu arbeiten? Das finde ich auch noch ein ganz zentrales Motiv von dieser Episode.
Dieses Gemeinsame, das ist ja auch eine Form von Wohlstand, ne? Also ein sozialer Wohlstand. Ich bin eingebunden in eine Gemeinschaft, ich tue mit anderen was. Das kann ja auch reich machen, inneren Reichtum schaffen.
Ja, das sind ja auch Aspekte von Co-Benefits, die ich immer wieder stark mache, dass es nicht nur um gesundheitliche Co-Benefits geht von Klima- und Umweltschutz, sondern dass wir darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen zu gewinnen haben, also an Gemeinschaft und Wohlergehen als Gesellschaft und für uns individuell. Und dazu gehört für mich schon auch sowas wie ja, Naturverbundenheit, Möglichkeiten in natürlichen Umgebungen uns aufzuhalten, die wir nicht zerstören. Ein anderes Verhältnis zur Zeit kam auch schon immer wieder vor im Laufe unseres Podcasts. Alle diese Dinge, glaube ich, gehören für mich zu Wohlstand auch dazu.
Ich würde zum Abschluss nochmal ein Bild aufgreifen, weil das schon so schön überleitet in unsere nächste Folge. Und zwar das von Raupe und Schmetterling. Das greife ich auch total gerne auf, wenn ich Transformation beschreiben will. Wenn wir uns dieses Bild vorstellen von einer Raupe, die sich halt verpuppt und ein wunderschöner Schmetterling wird, mit ganz anderen Fähigkeiten und fliegend und so. Und die Raupe weiß wahrscheinlich auch am Anfang noch nicht ihres Lebens, dass sie ein Schmetterling mal wird. Und ich finde, das macht richtig Lust auf Transformation, ja, später so ein Schmetterling zu sein, bunt schillernd in den schönsten Farben. Und über Transformation sprechen wir nächste Folge mit Maike Sippel, hören aber auch ein paar andere Stimmen, die uns erzählen, wie Transformation eigentlich gelingt und vor allem auch, wie Klimakommunikation funktioniert oder gut funktioniert. So, wie können wir eigentlich andere Menschen gut erreichen? Und heute nochmal ganz besonders der Hinweis, raus aus der Bubble zu kommen, von der Benjamin auch gesprochen hat, in den Diskurs mit anderen zu gehen. Und daher auch in diesem Sinne, nutzt diesen Podcast, teilt ihn, kommentiert, geht über die Themen des Podcasts ins Gespräch. Das würde uns sehr freuen. Und ja, ihr könnt euch auch jederzeit an uns wenden über Kommentare oder uns schreiben. Wir freuen uns auf eure Ideen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.